Das Schwere leicht gesagt, der Podcast rund um Trauer am Arbeitsplatz. Wir sind das Ingenieurbüro Heinke Bethler, Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement. Erprobte Handlungsleitfäden für Ihre Führungskräfte im Trauerfall. Mein Name ist Stefan Hund. Und jetzt starten wir mit der heutigen Folge. Als junge Führungskraft, als Frau, Witwe werden? Eine ziemlich schwierige Situation. Vielleicht aber auch die Möglichkeit zum Aufbruch. Und dazu habe ich mir heute einen besonderen Gast eingeladen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Das Schwere leicht gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Und ich begrüße heute Dana Heidrich. Liebe Dana, ganz herzlich willkommen.
Danke, lieber Stefan. Es ist so eine große Freude und Ehre, bei dir zu sein, weil du dich so einem wichtigen Thema zuwendest und gerade Arbeitgeber und HR-Personen ansprichst, die wahrscheinlich gerade dieses Thema, worum es bei dir geht, gar nicht so auf dem Schirm haben. Und da freue ich mich, bei dir zu sein.
Ja. Ich habe dich ja schon ein bisschen länger auf dem Schirm. Du hast ja den Dana-Blog und du bietest Retreats jetzt in meiner Sprache an für Frauen in Führungspositionen, die Witwe geworden sind. Das Thema fällt einem ja nicht auf die Füße. Wie bist denn du zu dem Thema gekommen?
Ich bin meine beste Zielgruppe. Ich bin selber 2019 plötzlich Witwe geworden. Ich habe mit meinem Mann zusammen ein Catering in Berlin geführt, also selbstständig. Und wir hatten illustre Kunden wie die amerikanische Botschaft und die Blue Man Group und haben uns da schon seit 10 Jahren reingetigert. Und dann ist er plötzlich gestorben, weil er von seiner Krebserkrankung geheilt war und alles war gut und plötzlich ist er gestorben an rezidiven Krebs. Und da stand ich selbst vor diesem Problem und das halt sozusagen mitten im Leben. Ich war damals 41 und man stellt sich ja eine Witwe immer irgendwas, ich sag mal Ü75, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, vor und denkt, diese Person ist abgesichert, alles ist gut. Und so war halt bei mir nicht der Fall. Und ich habe das ganze Catering hingeschmissen, weil ich nicht mehr konnte. Es war quasi, als wäre man mit einem Auto gegen eine Wand gefahren. So. Und dann habe ich mich irgendwie 1,5 Jahre lang da rausgekämpft und in mir brennt halt das selbstständige Licht. Und ich glaube, das hat mich auch sehr gut da durchgetragen. Und über die Zeit ist mein Danach-Blog gewachsen, weil es geht um das Leben danach, um das Leben 2.0. Es gibt das Leben 1.0 und dann halt entsprechend das 2.0. Das ist dieses, was dann nach so einem Erlebnis kommt. Und ich glaube, das führt dann auch sehr gut zu deinen Fragen, weil mit diesem Prozess, wenn man sowas einmal erlebt im Leben, hat man quasi ein Memento Mori in seinem eigenen Leben und man bekommt eine absolut andere Sichtweise auf das Leben. Und das ist das Positive in dem Negativen, dass es so zeitig passiert ist, dass ich dieses Wissen in mein neues Leben übersetzen konnte. Und diese Sprache sprechen halt wenige. Und das ist genau das, wie ich halt jetzt Frauen, hauptsächlich Witwen, die halt Arbeitnehmer sind, Führungspersönlichkeiten, selber Selbstständige, wie ich denen helfe, stromlinienförmig, sage ich mal, da durchzukommen. Also die müssen sich nicht das hart erarbeiten, was ich mir halt hart erarbeitet habe.
Ja, zumal du bietest ja im Endeffekt das jetzt an, was du möglicherweise damals dringend gebraucht hättest, gesucht hättest, aber es gab nichts.
Ja. Ganz genau. Das ist der Punkt. Meine Art und Weise oder die Art und Weise, wie mein Partner kommuniziert haben, war sehr lustig. Wir hatten sehr viel Humor in unserem Leben. Und als dann mein Partner gestorben war, wusste ich nicht, wohin damit. Und ich konnte mich nur an amerikanischen oder englischsprachigen Seiten orientieren, die daran eine sehr andere Herangehensweise an die Trauer haben. Also wo lustige Memes waren, so zum Beispiel Witwenleben, erster Monat, wo dann so eine Barbie-Puppe zwischen Müllsäcken und Pizzaschachteln waren. Und ich dachte so, ha, ja, das fühle ich so sehr, weil im Deutschen ist das halt alles noch so steif. Da kommt eine Kerze ins Bild, ein Regenbogen und dann war's das. Und ich dachte, Gott, das bin ich nicht. So alt werde ich niemals werden. Und irgendwann dachte ich dann später, als ich schon weiter war, sowas müsste man gründen. Okay, ich tu's.
Jo, ja klar. Und wahrscheinlich gab es dann einige, die haben dich unterstützt, aber noch mehr, die haben gesagt, oh Donna, was hast du denn jetzt wieder vor?
Ja, die meiste Frage war, das willst du machen, damit willst du Geld verdienen, dafür verlangt man doch kein Geld, mit Trauerbegleitung, du willst dich jeden Tag damit beschäftigen, du willst dir die Geschichten anhören, wie kannst du dir das noch anhören, sei froh, dass du da raus bist. Also das ist so ständig so ein Satz, den ich höre, wie kannst du dir das jeden Tag anhören, ja.
Und dabei ist es ja im Endeffekt, die Trauer ist eine Transformation von Leben 1.0 oder du hast vorhin gesagt Trauer 1.0 und Trauer 2.0. Man erfindet oder Frau erfindet sich ja in dem Moment neu und möglicherweise und das ist das, ich sag mal die positive Botschaft, aber auch das Risiko, du wirst stärker und möglicherweise auch so stark, dass das bisherige Umfeld nicht mehr passt.
Ganz genau. Es ist, da habe ich mich versprochen, genau. Ich meinte Leben 1.0 zu Leben 2.0. Ja, und ja. Ich habe sogar Frauen in meiner Community, die sind schon bei Leben 3.0. Da ist es sogar zweimal passiert, wo man sich sagt, oh mein Gott.
Ja.
Und diese Transformation, es ist ja ein großer Fehler zu sagen, ich werde wieder die Alte oder ich möchte mein altes Leben zurück oder ich muss die Trauer überwinden. Es ist ja vielmehr ein neues Leben. Es ist wie ein Verpuppungsprozess. Man wird jemand vollständig anderes und manche Freunde kommen da halt nicht mit. Also mein Lieblingssatz ist ja, Trauer ist wie Persönlichkeitsentwicklung auf Speed. So ein bisschen unpopuläre Meinung, aber man wird halt gefühlt 10 Jahre nach vorne katapultiert in seinem Wissen, Tun und Begreifen der ganzen Situation des Lebens.
Wenn man es zulässt, wenn man natürlich auch sagt, ich lasse mich von außen her bestimmen, was möglicherweise mein Chef, meine Chefin von mir erwartet, was die Nachbarin erwartet, was der Freundeskreis erwartet, ja, da muss man sich schon dann auch sagen, Leute, es ist mein Leben.
Ja, das merke ich bei Personen, die aus der ländlichen Gegend kommen, die keine Richtwerte, keine Personen haben, wo die sich dran, wo sie sehen, oh, es geht auch anders. Ne? Die auch ein bisschen, wo Selbstliebe fehlt, die möchten angepasst sein, niemanden auf die Füße treten, auf den Schlips treten. Das ist ja auch ein sehr großes Thema bei Frauen übrigens, besonders so in meiner Altersliga. Die Jüngeren, die sind da schon ein bisschen schneidiger. Und deswegen ist dieses Angebot ja auch digital, weil die meisten Frauen suchen nachts, wenn sie nicht schlafen können und dann stolpern sie über meine Seite. Und es ist ja immer gut, Freunde zu haben, die quasi schon was wagen. Oder man sollte sich ja generell nach Leuten richten, die das geschafft haben, wo man hin will. Mhm. Oder einen immer neugierig halten. Also ich sag mal ein bisschen, die einen hochziehen und nicht die einen runterziehen. Ja. Und besonders in der Trauer ist es ja, im Englischen gibt es ja diesen Spruch, like crabs in a basket, also wie Krabben im Korb. Und es gibt halt die eine Krabbe, die über den Rand, die raus will und dann sind halt alle anderen Krabben da unten und die zerren sie wieder runter. Und da muss man aufpassen. Eigentlich sollte man schon die Krabbe sein, die aus dem Korb rauskrabbelt, weil es gibt nur ein Leben. Und wiederum haben Trauernde das sehr schnell erkannt, weil sie merken auf einmal, dass alles, was dir versprochen oder viele Dinge, die dir versprochen wurden oder wie du denkst, dass die ablaufen, merkst du auf einmal, dass sie nicht so ablaufen. Also gewisse Grundsicherungen funktionieren nicht so, irgendwelche Versicherungen zahlen nicht so, irgendwelche Renten funktionieren nicht so, wie es einem versprochen wurde. Und du merkst, dass du jetzt in der zweiten Hälfte, und deswegen bin ich ein bisschen dankbar, dass es mir so zeitlich passiert ist, dass man die Weichen ein bisschen anders stellen muss.
Ja, ja. In letzter Konsequenz ist es ja auch ein Ereignis, wo du nachher sagst, jetzt weiß ich, was wirklich zählt oder was anders zählt und was nicht, oder?
Absolut. Was meine Frauen alle durch die Bank weg bestätigen, sie haben keine Toleranz mehr für Bullshit. Du merkst auf einmal, was im Leben zählt, was übrigens das ist, was ein absoluter Gewinn für Arbeitgeber ist, weil der jeweilige Angestellte, dem sowas passiert ist, der kann auf einmal entscheiden von wichtig zu unwichtig. Mehrere Frauen bei uns in der Community, die haben mir bestätigt, dass sie mittlerweile zur rechten bzw. linken Hand von ihrem Chef geworden sind, weil sie mittlerweile nicht mehr sich in dieses, oh, wann ist Brückentag, wann ist das, wie viele Stunden stehen mir zu und so weiter. Die Diskussion gibt's nicht mehr. Jetzt wird das große Ganze gesehen, was ist wichtig für die Firma. Und das ist eine spannende Erkenntnis. Also man hat keine Toleranz mehr für Kleinigkeiten.
Das heißt aber im umgekehrten Fall, es hat auch sicherlich ein paar in deiner Community gegeben, die gesagt haben, in diesem Unternehmen arbeite ich nicht weiter. Hier passe ich nicht mehr rein. Die können mich nicht führen. Oder ich sage mal so, ich mache klare Ansagen und greife in Watte.
Ja, und auch ganz viel, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich finde jetzt raus, was ich möchte. Okay, ich habe jetzt die ganze Zeit für den Arbeitgeber das gemacht. Ich werde nicht belohnt. Ich werde nicht glücklich. Ich komme hier nicht weiter und mein Leben ist nur dieses eine. Jetzt bin ich relativ frisch. Jetzt wage ich nochmal was Neues. Komme vielleicht auch noch in diese Altersstufe rein, weil ich viele Frauen zwischen, also um die 50 habe. Da kommt das ja auch noch dazu. Ja. Mhm.
Dein trauernder Mitarbeiter bald kündigt. Das entscheiden die ersten Reaktionen deiner Führungskraft und das in den ersten 3 Minuten. Willst du ruhiger schlafen? Dann abonniere unseren Newsletter auf trauermanager.de. Werde jetzt aktiv. In den Firmen erlebe ich ganz häufig eine Unklarheit, eine Unvorbereitetheit und auch eine Sprachlosigkeit. Wie erlebst du das oder wie erleben das deine Mitglieder?
Meine Mitglieder haben, weil es vieles auch Jobs in der Gesundheitsbranche ist, wo eine gewisse, Sensibilität schon für das Thema gegeben ist, haben die festgestellt, dass die Arbeitgeber den Trauernden Raum geben, um sich zu entfalten. Mhm. Und dass sie die Möglichkeit haben, wenn es ihnen nicht gut geht, nach Hause gehen zu dürfen, dass sie das offen benennen können. Aber ich kann mir das aus alten Arbeit, aus alten Angestelltenverhältnissen von mir sehr gut vorstellen, dass also generell bei den Menschen besteht da ja eine Sprachlosigkeit, weil jeder, der mit einem Trauernden konfrontiert wird, reflektiert erstmal, wie er selber mit der Situation umgehen würde. Und das ist so ein Schock, selber vor diese Endlichkeit gestellt zu werden von sich oder seinem Partner, dass man diesen Gedanken einfach nur entfliehen möchte. Mhm. Und das ist natürlich der Grund, warum das Umfeld, manches Umfeld so reagiert, wie es reagiert. Und das kann natürlich fürchterlich nach hinten losgehen, wenn der Arbeitgeber sagt, Kopf runter und durch, die soll sich mal nicht so anstellen, der eine Tag frei ist jetzt rum und jetzt kann sie mal wieder abliefern.
Mhm. Und damit das ist sofort in der Schublade die Kündigung.
Genau, die innerliche Kündigung. Ich habe ja auch gerade Zahlen, dass jeder Neunte kündigt dann auch, ne, wenn sowas passiert. Aha. Dann ist halt generell so die innere Kündigung sowieso da. Okay. Man ist dann auch müde mitzumachen, also man hat dann keine Lust mehr auf den ganzen Spuk. Absolut, ja.
An der Stelle, es gibt eine Untersuchung aus Frankreich aus dem letzten Oktober, also Oktober 25, die gehen sogar von jedem 8,25 oder 8¼ aus. Und wenn ich mir einfach die ganzen Untersuchungen angucke mit Verbundenheit mit dem Unternehmen, das geht ja die ganzen Jahre schon zurück. Und in dem Moment, wo ich gerade in so einer extremen Situation alleingelassen werde, weiß ich nicht, ob ich da noch bleibe.
Absolut. Und parallel hat man gesehen, wie zum Beispiel der Arbeitsplatz des gerade verstorbenen Ehemannes, der vielleicht auch selber Geschäftsführer war, Partner in der Firma, das ist sehr oft passiert, der eigentlich eine wirklich wichtige Position in diesem Unternehmen hatte. Nach 2 Monaten wird kein Wort mehr darüber geredet. Da wird nicht mehr mit der Witwe geredet. Der Job ist wegrationalisiert. Ja, ja. Und das ist jetzt schon die Position, die, sage ich mal, wichtig. Wichtig ist in Anführungsstrichen. Und ein normaler Angestellter, der Platz ist nach einem Monat, ist vergessen.
Ja.
Und wenn du weißt, dass du so schnell vergessen bist in einem Angestelltenverhältnis, warum jetzt noch anstrengen?
Ganz klar. Ganz klar. Also wir haben ja ganz bewusst einfach auch Handlungsleitfäden für Führungskräfte gemacht, weil es sind immer wieder dieselben Themen, die aufstoßen. Und dann sagen wir eben halt von vornherein, liebe Geschäftsführung, wie sollen eure Führungskräfte damit umgehen? Und das verschriftlichen wir, sodass eben halt da jede Führungskraft genau weiß, was gilt in meinem Unternehmen, was kann ich anbieten, ohne irgendwo Kratzfüße zu machen. Nach dem Motto, darf ich denn jetzt 2 Wochen freigeben? Klammer auf, nehmen wir das sowieso. Also, dann gibt es einen Geldscheinurlaub und dann muss der Arbeitgeber sowieso bezahlen. Ja. Aber genau deshalb haben wir das auch entsprechend entwickelt, ja. Und das hat
ja, das macht
auch
total Sinn.
Auswirkungen auf ein Team. Wie kriegst du das bei deinen Frauen mit?
Irgendwie, das ist spannend. Das sind meistens Frauenteams, ja, wo die Mädels sind. Und da, das ist so wie so ein warmes Netz, in das die reinfallen. Ja, da wird gibt's Verständnis, die können nach Hause gehen, wenn sie sich nicht fühlen. Und gleichzeitig ist dieser innere Druck, ich muss ja performen, ich muss jetzt doppelt und dreifach performen, weil dieser Job ist wichtig. Und für viele ist es auch eine zweite Heimat. Wenn alles zu Hause wegfällt, dann ist natürlich der Arbeitgeber oder der Arbeitsplatz, wenn er gut ist, das Einzige, was noch Halt gibt, weil alles andere ist ja offensichtlich vaporisiert.
Ja, klar. Klar, wie gesagt, die wirtschaftliche Situation hat sich verändert, die persönliche Situation hat sich verändert, die Werte sind auf den Kopf gestellt. Möglicherweise kann man die Wohnung nicht halten, muss man die Wohnung noch verändern. Wenn dann noch der Job wackelt, was steht denn da noch?
Absolut. Absolut. Und dann kommt aber parallel noch eine gewisse Fatalität. Was soll mir denn noch passieren? Das wird auch oft gesagt. Ich habe das Schlimmste überlebt. Mir kann niemand mehr irgendwas.
Ja. Wie du vorhin auch schon sagtest, Gott sei Dank ist es mir so früh passiert. Ja.
Also jetzt lache ich drüber, aber damals war es echt schlimm. Aber genau.
Ja, geschenkt. Was ich bei dir auf LinkedIn immer wieder gesehen habe, du bietest für deine Community Retreats an. Wie ist das eigentlich? Und da kommen wir auch zu einem Punkt, du hast auch gesagt, wen es hier im Augenblick betrifft und uns zuhört, hast du einfach da auch, ich sag mal, einfach ein Angebot, wo ich denke, das ist einfach klasse. Was passiert eigentlich bei diesen Retreats? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Habe ich da jetzt eine Mädelsgruppe von 50 Leuten, von 50 Damen, die da im Netzwerk sind und du sagst, vom 1. bis zum 3. März mache ich einen Retreat. Wer kommt, ist da? Oder wie läuft das?
Im Prinzip genau so. Also stell dir das nicht so vor, als wenn da jetzt 6 Frauen sind, die ganze Zeit konstant weinen und leiden. Im Gegenteil. Also der Hintergedanke ist, ich fange mal so an, du kannst nur als Community-Member bei uns in das Retreat kommen. Der Gedanke dabei ist dieser, dass du, egal wer kommt, du kennst diese Person schon. Es fängt auch noch eher an, dass ich die Mitglieder für die Community aussuche. Also man hat ein gewisses Bewerbungsverfahren, dass man mit dabei ist. damit die Gruppe auch eine gewisse Art von Homogenität hat. Also natürlich sind nicht alle beste Freunde, aber alle haben sehr gute Deckungspunkte und kommen klar. Und dann ist das halt auch so, oh, jetzt fliegt XY nach Zypern. Ich mache die Retreats auf Zypern in meiner neuen Heimat. Und gewöhnlich sind 4 bis 6 Frauen dabei. Und das geht 5 Tage lang. Jeder kennt sich. Das Vertrauen ist da. Man hat miteinander sofort ein Thema zu schnacken. Und ja, es sind schon viele Freundschaften passiert, entstanden. Die Mädels besuchen sich gegenseitig, machen gegenseitig irgendwelche Ausflüge und reisen unabhängig von dem Retreat. Ja, und dann gibt's die absolute Fülle. Also ich sorge dafür, dass es den Mädels richtig gut geht mit, ja, von vorne bis hinten bekochen, machen, die müssen sich um gar nichts Sorgen machen. Ist so ein bisschen wie zur Mama kommen, ne? Immer steht ein lecker Frühstückessen da, der ganze Tag ist getaktet oder wir gehen einfach nur ins Meer und liegen in der Sonne. Es ist 320 Sonnentage, das ist nicht so schwierig. Und die können da einfach Leben tanken. Das ist so ein bisschen Urlaub von der Trauer und es wird unfassbar viel gelacht. Eigentlich wird mehr gelacht als geweint.
Ja.
Also es ist wie die Klassenfahrt mit den Coolen, wobei wir jetzt die Coolen sind.
Ja. Ja.
Und ja, mein Angebot.
Du kannst ja auch nicht immer nur trauern.
Nee, der Punkt ist ja, es passiert in einer Minute ungefähr 10 verschiedene Gefühle gleichzeitig. Mhm. Das ist so ein bisschen wie in der Pubertät. Du lachst wie eine Verrückte. Und in der nächsten Sekunde musst du schon wieder heulen, dann lachst du darüber, dann passiert wieder was anderes. Das ist also deine Gefühle, die machen diesen. Mhm. Und dein Hirn ist die ganze Zeit an. Also es passieren ständig Dinge. Also die Neuroplastizität, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, was in dem Gehirn da alles vorgeht. Ist natürlich furchtbar anstrengend, ne? Also um 9 ist da Schichtschluss. 9, 10 liegt jeder in der Haie und ist halt auch fertig mit der Welt.
Ist klar, der Schlaf muss jetzt nacharbeiten.
Genau so ist es. Und was mein Angebot wäre, das wäre speziell für Arbeitgeber, dass ich, dass die sozusagen diese begleitende Community, die ich da anbiete, im Grunde genommen für ihre Arbeitnehmerin bezahlen, also das Abo übernehmen, weil was passiert? Gewöhnlich ist es ja so, wenn man frisch in der Trauer ist, am Anfang erzählt man jedem, was passiert ist. Man muss sich klar reden, dass das passiert ist, weil man das gar nicht fassen kann. Mhm. Und irgendwie benutzt man jedes Gegenüber Trauma-Dumping, sage ich mal als Stichwort, um diese Geschichte zu erzählen. Und wir Menschen, die anderen Menschen, die damit nichts zu tun haben, die sind komplett überfordert. Mhm. Und was aber passiert, wenn die Mädels in die Community kommen, ist, sie können dort präsent über die Trauer reden oder wie es weitergeht, über Mechanismen, was hilft, was in der Trauer hilft, wie man gerade irgendwelche Dinge, die genau jungen Witwen passieren, womit die sich rumschlagen müssen, werden dort erörtert. Irgendeine hat das schon irgendwie erlebt und es gibt sofort Hilfe. Und das macht, dass die Mädels die Trauer mit denjenigen besprechen, die es verstehen, sind zu Hause für ihre Freundinnen, die Freundin, okay, ein bisschen verändert, natürlich schon, aber es geht nicht mehr hauptsächlich um die Trauer. Und natürlich für den Arbeitgeber, weil auch Sachen gelehrt werden und beigebracht werden, die effektiv notwendig sind für den Job. Also wir reden über KI, über Dinge, über alles, was notwendig ist, über ja auch, ich sag mal, Marketinggeschichten, wenn es Selbstständige dabei sind. Also die Themen sind mannigfaltig, die da zur Sprache kommen. Und die, ich glaube, ich habe noch keine Zahlen, aber ich glaube, meine Mädels, die kommen wesentlich schneller durch die Trauer als wenn ich mich selbst vergleiche, zum selben Zeitpunkt, weil sie natürlich Zugang zu massivem Wissen haben.
Das eine ist massives Wissen, also die Zahlen, die hätte ich auch nicht, aber alleine das, was ich weiß von anderen, kann ich mir gut vorstellen, dass es da um einen Faktor 2 oder 0,5 schneller durch ist. Zumal es kommen ja dann einfach auch Fragen, die kann ich ja jemand ganz anders gar nicht fragen. Ja, also ich sage jetzt einfach mal so, in dem Moment, wo du mit 41 Witwe geworden bist, da sagst du natürlich auch nicht, ich gehe jetzt ins Kloster, bis ich 100 bin. Das heißt also, dann hast du einen neuen Partner. So, wie gehe ich denn jetzt mit der Situation um? Nur da jemanden zu fragen, der die Situation noch nicht durch hat, der sagt, sag mal, geht's noch?
Ganz genau. Egal, was du tust, ist es falsch. Also, ja, willst du dir nicht mal einen neuen suchen oder was jetzt schon? Also, du wirst natürlich wieder gewertet in jede Himmelsrichtung.
Richtig.
Und wie genau das alles abläuft, weil die Mädels kommen aus einer langen Beziehung. Die waren, ich sag mal, im Ideal 20, 30 Jahre, 10 Jahre weg vom Markt. Alles hat sich verändert. Wie geht denn das jetzt? Wen frage ich denn jetzt?
Ja.
Die Freundinnen sind meist noch in einer festen Beziehung seit Jahren. Die sind dann eher düpiert, dass man diese Themen anspricht. Dann erlebe ich auch oft, dass dann Freundinnen so, ja, du kannst das ja machen. Ja, wo dann so irgendwann später sogar Neid aufkommt. Das ist auch eine spannende Sache.
Ja, bisschen dazu will ich mir jetzt meinen Partner ausspannen, ja.
Auch das ist eine ganz große Nummer.
Ja.
Ja, dass alleinreisende Witwen beschreiben, dass auf einmal entweder Freundinnen, Mitreisende oder die am Nachbartisch, wo dann auf einmal der Ehemann jovial am Buffet da anrampelt und so, du so, heute Abend, was machst du so? Und hinten so die Ehefrau biestig guckt, alles passiert.
Jo.
Ja. Wir könnten Bücher darüber schreiben.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Und ja, das ist ein total wichtiges Thema, weil das brennt natürlich auf den Nägeln und kommt natürlich als erstes. Und in der Tat ist die Community ja aufgrund dessen geworden, was sie ist, ein sicherer Bereich, weil mein erstes und Hauptthema war Sexualität in der Trauer. Das ist ein Riesentabu.
Ja.
Und darüber bekomme ich viele Member.
Ja, also, ich denke, das ist ja einfach auch, du musst ja auch die Trauer irgendwie auch ausleben, ja, und bis hin dazu eben halt auch eine neue Lebendigkeit spüren. Und das ist eben ein ganz klarer Teil auch Sexualität, ja. Und
absolut. Zumal du ja im Herzen, also du bist ja, oder anders gesagt, die Liebe verändert sich nicht zu dem verstorbenen Partner. Die bleibt immer.
Ja.
Aber der Körper ist der Körper. Und der Körper will Dinge.
Richtig. 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 Und Trauer heißt für mich einfach auch, den vorherigen Lebensabschnitt einfach auch zu integrieren. Ja.
Ja.
Das heißt ja immer auch Trauer. Und das habe ich ja früher, als ich am Anfang Pfarrer gewesen bin, in den ersten Gemeinden habe ich auch immer gesagt, Trauer heißt loslassen. Nein, Trauer heißt nicht loslassen, sondern Trauer heißt, das Gewesene zu integrieren. Denn es ist ein Teil von mir, es bleibt ein Teil von mir, es wird ein Teil von mir sein, aber in einer anderen Form.
Absolut. Ich sage gerne, oder wir sagen gerne, wir Mädels, wir haben ein polyamoröses Verhältnis mit einem Geist, weil der Partner, der verstorbene Partner ist immer dabei, der ist in deinem Herzen. Die Liebe lässt nicht nach. Es ist manchmal noch so ein verrücktes Gedankenspiel. Oh mein Gott, was wäre denn jetzt, wenn in diesem neuen Leben auf einmal der alte Partner wieder erscheint? Also, und das ist nochmal ein anderes Gedankenspiel, weil es gerne verglichen wird mit, ja, es ist ja wie mit einer schlimmen Trennung, ne? So eine Trauer ist ja wie eine schlimme Trennung. Aber der getrennte Partner lebt ja weiter. Der lebt ja wie so eine Möhre vor der Nase da. Man kann ihn hassen oder man kann ihn noch heimlich anschmachten. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit, aber der tote Mann ist und bleibt tot.
Richtig. Ja. Wie ist das, wie erlebst du das? Also ich bin ja im Bundesverband Männertrauer aktiv. Und wie erlebst du das an der Stelle, Frauentrauer und Männertrauer?
Also ich kann mich jetzt persönlich nur auf meine Statistiken und SEO-Ergebnisse stützen.
Ja.
Oder anders gesagt, also wir haben einen Mann in der Community, der hat Ausnahmerecht, weil er schwul ist.
Mhm.
Weil er hat seinen Partner verloren.
Mhm.
So.
Mhm.
Und ich hatte damals, als ich nach Suchbegriffen für Google gesucht habe, bin ich über den Suchbegriff gestolpert, suche Ersatz für meine verstorbene Frau. Und das war richtig viel. Das waren 200 pro Monat. Also ist für einen Google-Suchbegriff schon sehr schön, sehr eine gute Zahl, um eine Seite aufzubauen. Da habe ich gedacht, so, das gucke ich jetzt mal, das Frauenpendant. Ich suche Ersatz für meinen verstorbenen Mann. Null. Null. Und das ist das, was ich Zahlen, Daten, faktenmäßig sehe, dass Männer, besonders wenn sie mit kleinen Kindern noch übrig geblieben sind, dass sie schnell eine Frau suchen, die sich dann darum kümmert, dass sie schneller in das Operative gehen. Ich vermute, natürlich trauern sie auch, natürlich haben sie den Schmerz, um Gottes Willen, aber sie schieben das auf ein anderes Level nach hinten, wo eine Frau eher das Reden, bereden muss in ihrem Netzwerk. Sie muss sich klarreden, das Auseinanderreden. Mhm. Und ich vermute, dass einfach, ich könnte mir vorstellen, dass Männer einfach mit einem anderen Mann an die Bar gehen, den Whisky trinken und sagen, und du so, Prost. So stelle ich mir das vor.
Gar nicht mal. Ich glaube eher, das habe ich mal in einem Interview mit dem Martin Kreuz rausgearbeitet, dass wir einfach gesehen haben, Frauen gehen direkt in die Trauer und sprechen das auch miteinander ab. Und die Männer müssen es im Endeffekt verhackstücken. Nur es hat nicht jeder im Wald nebendran, wo er die ganze Zeit Holz hacken kann, sondern die müssen das im Endeffekt ausagieren. Ob das jetzt nun über Fitnessstudio ist oder was oder Mehrarbeit oder was auch immer. Und in der Regel kommt nach 6 Monaten die dicke Trauer, beziehungsweise dann auf einmal das Loch. Und in dem Moment wird es spannend.
Na, faszinierend. Da kann ich dir noch mit einer Überlappung geben, weil ich beobachte das auch bei meinen Frauen. In den ersten halben Jahr ist noch dieser Traumaschutz, sage ich mal, wo der Körper dich schützt vor den Gefühlen. Und du hast auch noch die Restenergie von dem Leben davor. Du hast ja so eine gewisse Energie, dann passiert die Trauer, dann passiert der Tod, dann machst du die Beerdigung, dann lebst du noch 3, 4, 5 Monate. Du hast zwar diesen rasenden Schmerz, den hast du, aber du funktionierst. Du kannst das Testament machen, also diese ganzen Regelungen, die da passieren. Und nach 6 Monaten oder im ersten Trauerjahr, nach Ende davon, dann kommt das Loch, dann passiert irgendein großer Hieb nach unten, da gehe ich mit dir komplett mit.
Ja, und das ist wiederum auch gut für Personalabteilungen, das zu wissen, dass man eben halt nicht jemanden als oberste Spitze für das große Vorzeigeprojekt einsetzt, was genau in 6 Monaten seine Präsentation hat.
Oh Gott, sehr, sehr guter Hinweis. Ich habe übrigens einen sehr schönen Blogartikel geschrieben, die Phasen der Trauer, wo das genau jetzt nochmal neu betrachtet wird, dass gerade das von der Frau Kübler-Ross ist schon richtig, aber es gibt neue Erkenntnisse. Es gibt das fantastische Buch The Grieving Brain, das ist, ist nur in Englisch rausgekommen aktuell oder für uns verfügbar. Genau. Und da wird das genau beleuchtet, was in dem Körper so passiert. Und da steht das halt genau, dass es eher nicht nach einer Abfolge von Phasen ist, sondern alle Phasen sind gleichzeitig. Das meinte ich vorhin mit, das Hirn macht Lachen, Trauern, richtig, Schock, verhandeln.
Genau, also wen das interessiert, das Buch kann ich ja unten dran da verlinken. Das ist Francis, ich komme immer wie eine Psychologin aus Arizona.
Und ganz genau, die das auch beschrieben hat, dass ein Schmerz, der Schmerz im Körper ist real, den man da spürt. Du kannst den auch im ganzen Körper nachweisen, aber keine Stelle genau. Und veränderte Herzraten, veränderte biometrische Werte, also das macht sowas von mit dir. Und ich hatte verschiedene Schmerzen in meinem Leben, die eigentlich schon reichen. Und das hat dem Ganzen nochmal das Sahnehäubchen draufgesetzt mit Karamellsoße aus Schmerz.
Absolut. Jetzt haben wir viel gesprochen. Wie ist das, wenn ich jetzt als frische Witwe Unterstützung haben will? Wie erreiche ich dich eigentlich?
Du kommst auch einfach auf meiner Seite www.danaheidrich.com vorbei, meldest dich idealerweise auf den Newsletter an, schreibst mir über meine Seite, da sind überall Kontaktformulare und E-Mails versteckt. Du kannst dich direkt, kannst mich kontaktieren, kleinen Austausch, einfach mal schnacken, worum es geht. Ich biete 1:1 an, aber das Beste ist wirklich die Community, weil man da das geballte, Blasenwissen hat, Peer Group. Also ich kann nur raten, in die Community zu kommen, weil das macht was mit dir. Und der Newsletter, der kommt jeden Montag früh um 8. Der Champagner-Newsletter habe ich so genannt, weil die Champagner Veuve Clicquot, wer es kennt, ne? Witwe Clicquot heißt das ja übersetzt. Und damals die ganzen Champagnerhäuser haben ja die Frauen geführt, weil die Männer auf obskure Weise so oder so gestorben sind. Und damals halt im 17., 18. Jahrhundert hattest du als Witwe plötzlich die Rechte eines Mannes. Und deswegen haben Witwen da so einen Sonderstatus. Deswegen heißt der Champagner-Newsletter. Und da gibt's halt jede Woche Tipps, Ideen, Gedanken, wie man halt in seinem Alltag irgendwie mit der Trauer klarkommt, das besser verarbeitet. Das sind so klitzekleine Gedanken und ein bisschen Humor, damit man mal wieder lachen kann. Also positive Gedanken, weil das ist, was ich tue. Ich nehme was Negatives, ich drehe es ins Positive. Das ist im Grunde genommen meine Magie, die ich auch in der Community anwende. Alle kommen mit einem Weinegesicht, wie meine Freundin sagen würde, rein und gehen lachend wieder raus.
Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Dana.
Danke, dass ich bei dir sein durfte. Mega.
Gerne. Und schauen wir mal, was wir als nächstes da irgendwo mal aushacken. Vielleicht gibt es noch mal irgendwas zusammen. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch Fragen habt und das erst einfach erstmal nicht mitgeschrieben habt, dann kriegt ihr es auf jeden Fall unter podcast@trauermanager.de. Und wenn es dann Fragen an dich sind, Dana, gebe ich das gerne weiter. Ja, ich sage ganz herzlichen Dank.
Super, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Ganz liebe Grüße nach Deutschland. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. Vielleicht machen wir Retreat in Nachbarhäusern. Links die Männer, rechts die Frauen. Wer weiß, wer weiß.
Wer weiß,
viele Ideen sind da noch. Genau. Schön. Ich danke dir.
Bäm. Es macht Bäm. Und die Trauer steht mächtig in deiner Arbeitszimmertür. Bist du vorbereitet und hast einen entsprechenden Handlungsleitfaden für dein Unternehmen? Am besten schriftlich festgelegt, der jetzt auch noch funktioniert? Noch ist Zeit. Abonniere unseren Newsletter auf trauermanager.de. Werde jetzt aktiv.